Jetzt?
Okay, Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem dritten Podcast hier mit Jean und Joe, mit Linux Guides und Linux Umsteiger. Es geht um Open Source und es geht um Linux und Themen, die damit verwandt sind. Ich hoffe, ihr seid auch heute wieder dabei und wir haben Themen, die euch interessieren. Und jetzt werden wir einfach mal drauf losquatschen. Ich grüße dich, Jean.
Einen wunderschönen guten, was haben wir? Guten Morgen jedenfalls bei uns. Ich weiß nicht, wann ihr das Ganze anhört. Euch auf jeden Fall einen schönen Tag, das kann man immer sagen. Und ja, heute ist meine Tonqualität vielleicht nicht ganz so optimal, weil ich zu Hause bin in der Heimat und da natürlich mein Mikrofon nicht mitgenommen habe, mein großes. Das heißt, falls irgendwelche Hintergrundgeräusche irgendwie mal da sind, bitte nicht ganz so streng sein. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin. Und ja, freut mich, dass wir es wieder geschafft haben heute. Und können wir eigentlich gleich ins neue Thema reinstarten? Oder gibt es sonst noch irgendwas grob zu besprechen von deiner Seite aus?
Nee, ich freue mich einfach, dass Leute unser Gequatsche anhören. Das wollte ich einfach loswerden. Wir machen das, weil wir Bock drauf haben, weil wir Spaß dran haben. Und wenn es Zuhörer gibt, die das auch gut finden, dann freut uns das.
Ja, mich ebenfalls auch. Also wir haben über 1000 Zuhörer mittlerweile halt auf allen Plattformen zusammengerechnet. Freut uns super, dass ja so viele daran interessiert sind. Und ja, das motiviert auch extrem, dass ja trotzdem noch, auch wenn es nur unser blödes Gequatsche ist, uns die ganzen Leute oder ganz viele zuhören. Und das motiviert natürlich auch super. Und
ja. That's it. So ist es. Mein Wunderbar. Lieber Jean, fang an.
Ja, da kommen wir doch gleich mal zum ersten Thema. Und zwar habe ich, vielleicht haben ja schon manche von euch von dem Open Source Facebook gehört. Das hieß Open Book. Und das wurde 2018 auf Indiegogo und Kickstarter finanziert. Und das soll am Ende ein freies soziales Netzwerk aufbauen. Ja. Mittlerweile sind sie zu Okuna gewechselt oder das Projekt heißt mittlerweile Okuna, ist mittlerweile mit rund 4000 Mitgliedern in der Beta-Phase eingetragen und jetzt können insgesamt schon neue 14.000 Neugierige halt das Netzwerk joinen oder halt ganz einfach beitreten und halt ganz einfach noch testen. Das ist jetzt in die Beta-Phase gestartet und ist eigentlich eine wunderschöne Sache, finde ich, dass man da so sicher Konkurrenten wie Facebook oder sowas, ja, ich weiß nicht, ob es eine richtige Konkurrenz am Ende ist, weil ja, Facebook ist ja natürlich schon mal ein bisschen mächtiger, aber dass es da halt jetzt eine in Zukunft so eine Open-Source-Variante gibt und so in der Hinsicht sowas wie Facebook selber hat man, glaube ich, noch nicht im Open-Source-Jargon irgendwie, dass das jemand so angegangen ist, oder?
Ja, also ich finde das auch eine sehr gute Entwicklung. Was ich kenne und was ich auch persönlich nutze, ist Mastodon. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist aber eher so eine Twitter-Alternative, das nach demselben Prinzip funktioniert, also mit ja, Open Source eben. Und es schaut aus wie Twitter, es funktioniert wie Twitter. Das Problem dabei ist, also es ist eine sehr nette Gemeinschaft, die man da vorfindet, vor allem auch im Linux-Bereich, aber die Besucherzahlen, die sind einfach geringer. Und ich befürchte mal, dass das bei dieser Facebook-Alternative auch so enden wird, dass es eben Idealisten zwar schon nutzen mit viel Freude, aber dass die Masse da nicht angesprochen wird. Kennst du Mastodon?
Ja, ich selber kenne Mastodon, habe tatsächlich auch einen Mastodon-Account, auch für meinen YouTube-Kanal zum Beispiel. Ja, wie du sagst, es nutzen halt nicht ganz so viele. Und ja, genau das gleiche Problem sehe ich bei Okuna oder dem Open Book, wie man es halt irgendwann nennen will, halt auch. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, da überhaupt Fuß zu fassen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das schon... Ja, also kommt halt eben drauf an, wie sie es konzipieren. Also da steht, der Zutritt über Okuna kann auch über Apps erfolgen, also eine Android-App, eine iOS-App und so weiter wollen sie machen. Ein Desktop-Client für Linux, Mac OS und Windows ist auch angekündigt. Das heißt, man hat da schon echt einen großen Rahmen gesetzt und wurde ja auch quasi von der Community finanziert. Das heißt, das Interesse ist schon da. Aber ich denke, sagen wir, bis es irgendwann mal richtig mitspielt, könnte das, glaube ich, schon echt gut dauern. Also ja, weiß man halt noch nicht so genau, was daraus am Ende wird, würde ich sagen. Aber ich denke, Okun hat auf jeden Fall schon größere Vorteile als Mastodon zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer Mastodon kennt. Mastodon hat sich auch auf die Fahne geschrieben, dass das Ganze dezentral ist. Das heißt, dass du dein eigenes Mastodon-Netzwerk quasi zuschalten kannst und gründen kannst, so dass keiner halt so ein Datenmonopol hat. Und genau, dann ja, ist das, fand ich am Anfang nicht ganz immer so intuitiv, sich da anzumelden und so weiter. Und man hat halt auch nur die Web-Oberfläche. Okay, bei Twitter ist das fast auch nicht anders so. Gut, aber man hat ein paar Android-Apps. Aber ich glaube, Mastodon hat in der Hinsicht noch nicht so viel gemacht, dass es für die breite Masse wirklich nutzbar ist, finde ich. Ich finde Mastodon, ja klar, die Technologie ist da und so weiter, aber die Benutzerfreundlichkeit fand ich jetzt manchmal nicht ganz so herausragend. Aber vielleicht kommt das noch, oder beziehungsweise vielleicht ist das ja auch gar nicht deren Ziel. Aber mit OpenBook könnte ich mir schon vorstellen, dass es was Größeres wird. Also ich weiß nicht, ob du Signal kennst, also dieser Open Source Client für, oder kein Client, die Open Source Variante oder Alternative zu WhatsApp. Und das nutzen immer mehr und mehr Leute. Also das ja, erlangt an größerer Beliebtheit. Es ist relativ einfach zu nutzen wirklich. Hat eigentlich so ziemlich genau die gleichen Funktionen wie WhatsApp. Aber das Ganze ist halt Open Source, super gut verschlüsselt. Und ja, erweckt natürlich auch somit viel Vertrauen. Und in meinem Umkreis nutzen das immer mehr und mehr Leute, was mich super freut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ja auch Informatik studiere. Und da wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Clique das nutzt. Aber selbst die Windows-Informatik-Nutzer nutzen das teilweise. Und das ist wirklich eine coole Sache. Und ja, das ist wirklich, ich sag mal, eine große Sache, wenn die das sogar auch nutzen. Und ja, also klar, es hat jetzt noch nicht so den großen, ich sag mal, Einfluss wie WhatsApp, aber es wird immer mehr und mehr eine Alternative. Und das könnte ich mir bei Okuna genauso vorstellen. Aber ja, dafür müssen sie sich halt erstmal entwickeln, beziehungsweise erstmal in die Vollversion gehen. Dafür haben sie ja, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Und ja, einfach mal schauen, wie die das überhaupt angegriffen haben am Ende und was es am Ende wird. Aber ich denke, mit den ganzen Apps und wenn das relativ einfach ist, sich da anzumelden, sich darin ja zurechtzufinden, denke ich schon, dass es was werden könnte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Technik, die man so sieht, die ist ja auch gut und ausgereift. Also es funktioniert ja letztendlich. Auch Mastodon funktioniert ja. Was teilweise verwirrend ist, vielleicht für jemanden, der sagt, das probiere ich mal aus, einfach überhaupt erstmal Informationen darüber zu erhalten, überhaupt mal zu wissen, dass es das gibt. Na, du hast ja selber gesagt, na, du bist jetzt Informatikstudent. Da bewegst du dich eben in Kreisen, wo sowas ein Thema ist. Ja, aber jemand, der sich nicht in diesen Kreisen bewegt, der kennt kein Signal. Ja, der kennt WhatsApp und der hat wahrscheinlich noch nie was von Signal gehört. Und das, glaube ich, ist grundsätzlich das Problem von diesen alternativen Social-Media-Kanälen. Und ein weiteres Problem, was ja auch bei Mastodon aufgetaucht ist, dass die eben schon jetzt auch mit Problemen zu kämpfen haben, was die Zensur betrifft. Denn es wird eben, weil es dezentral ist, oft auch dazu genutzt, Hassbotschaften zu verbreiten und so weiter. Ne? Man hat sich ja auf die Fahne geschrieben, dass man da nichts zensieren möchte. Und jetzt stellt man fest, oh, da gibt es Leute, die nutzen sowas brutal aus. Und da gibt es momentan auch Diskussionen drüber, inwieweit man das einschränken muss, darf und kann.
Das ist eine schwierige Sache, ja. Also, ja, da bewegen sich dann wahrscheinlich manche Nutzer dann wieder am Abgrund der, ich sag mal, Legalität. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, dass ja für sowas diese Technologie halt auch genutzt wird. Aber ist, denke ich, schon immer so gewesen, dass jede Technologie zum einen positiv, aber auch immer von irgendwelchen auch negativ ausgenutzt wird. Und das ist wirklich eine gute Frage. Also, klar, ich denke, die wenigsten unterstützen solche Hassbotschaften und halt solche unangebrachten Inhalte. Und am Ende sind, glaube ich, diese Betreiber von diesen Mastodon-Netzwerken oder Mastodon-Plattformen halt selber schuld. Und ja, ist eine schwierige Sache. Also entweder wird es so sein wahrscheinlich, dass jeder Betreiber für sich selber entscheidet, diese Nachrichten will ich auf einem Server, die nicht und dies und jenes. Und andere Betreiber sagen sich so, ja, free for all oder halt wirklich komplett auch keine Moderation. Und das ist halt so eine schwierige Sache. Und das ist eine gute Frage, wer da am Ende für haftet. Also irgendwie sind die jetzt auch nicht alle gesetzesfrei. Ja, und das ist, ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht so eine ganz klare Antwort darauf.
Also ich würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, sowas selber zu betreiben. Im Hinblick darauf, dass ich dann jeden Tag vielleicht schauen müsste, was hat da irgendwer gepostet, inwieweit muss ich das löschen, inwieweit greife ich da aber auch in Meinungsfreiheit möglicherweise ein. Ne? Das ist halt dieser schwierige Spagat zu sagen, was muss weg und was fällt unter Meinungsfreiheit und das muss man dann auch akzeptieren. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig und deswegen würde ich nicht in der Verantwortung stehen wollen.
Ja, bin ich genau bei dir.
Also dasselbe ist das, ich hatte ja auch mal ein Forum auf meiner Webseite, ne? Und da habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, Mensch, du musst da jeden Tag tatsächlich kontrollieren, du bist irgendwann dafür haftbar, wenn da jemand irgendwas verbreitet. Ne? Du musst drauf schauen, du musst es vielleicht löschen und so weiter und dann habe ich tatsächlich irgendwann dieses Forum wieder gelöscht, obwohl es ein Linux-Forum war, ne? Aber du weißt ja nie.
Du weißt nie. Du hast recht, ja. Kann ich voll nachvollziehen. Also gut, ich selber habe ja einen Discord-Kanal auch. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dort schaue ich schon oder achte schon sehr drauf, dass in der Hinsicht nichts Hassverbreitendes oder so hochgeladen wird oder jemand irgendwelche Inhalte verbreitet, was leider schon ein paar Mal vorkam. Aber ja, da habe ich dann natürlich meine echt hilfreichen Moderatoren, die dann halt ja, in der Hinsicht sogar so ein bisschen, ja, schon ein bisschen gebrieft wurden, was sie da direkt löschen sollen, was nicht und so weiter. Aber gut, ist ja auch teilweise so ein bisschen der gesunde Menschenverstand. Und das ist halt so wieder die Sache. Da bewegst du dich dann halt auch zwischen diesem Grad der Zensur. Du willst ja eigentlich möglichst viel erlauben, aber halt eben auch am Rande der Legalität von manchen Nachrichten. Ja? Wobei ich glaube, ich selber muss ich zugeben, auf meinem Discord-Kanal eher mehr Zensur habe als Freiheit beziehungsweise, also kann man nicht so richtig sagen, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass irgendwelche Nutzer, die halt den Server runterziehen oder halt viele Nutzer einfach respektlos behandeln oder einfach nicht so wertschätzen wie jeden anderen Mensch quasi, das gibt's ja manchmal in der Linux-Community, muss ich ganz ehrlich sagen, entferne ich die schon von meinem Server, weil ich so ein Klima einfach nicht haben will. In der Hinsicht ist die Freiheit so ein bisschen eingeschränkt, ganz klar. Und ja, das ist auch so eine die ein oder andere Gewissensfrage. Aber dafür habe ich eine nette Community, wie du wahrscheinlich auch, die sich gegenseitig hilft, die gegenseitig Spaß hat, wo mittlerweile neue Freundschaften zwischen den Leuten entstanden sind und das ist einfach wunderschön und ich glaube, das hätte man nicht, wenn man das halt alles so frei lässt. Ja, das ist halt wieder so ein schwieriger Grad quasi, was man da am Ende, ja, wie man das am Ende überhaupt anstellt und das ist, ich glaube, keiner hat dafür eine richtige Antwort, oder?
Ja, ich hatte das bei meinem Discord-Server, ich betreibe ja auch einen, wie du weißt, auch in Einzelfällen, wo ich wirklich eingreifen musste, wo Leute versucht haben, das Ganze zu torpedieren und oder auch Beleidigungen dann loszulassen, ohne Grund, ne? Also einfach so. Und da musste man dann schon eingreifen. Aber der Unterschied bei Discord ist natürlich trotzdem, dass das ja mehr oder weniger ein geschlossenes System ist. Ne? Es muss ja jemand eine Einladung bekommen, damit er überhaupt dabei ist. Und es kann nicht jeder von außen lesen, was da drin passiert. Insofern ist der Raum natürlich sicherer als jetzt irgendwo ein Facebook oder Twitter, wo möglicherweise jeder lesen kann, was du da postest.
Auf jeden Fall. Also stimmt, in der Hinsicht ist es vielleicht nicht das beste Beispiel jetzt im Hinblick auf Mastodon oder sowas, aber Ja, ich wollte da vielleicht so ein bisschen die Sichtweise eines Betreibers von so einer Plattform
Absolut, da hast du recht.
geben.
Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, ich kenne ja deinen Discord-Server auch ein bisschen. Ich bin da auch Mitglied. Und das ist im Großen und Ganzen, obwohl das so viele Leute sind, genauso wie bei mir, es ist eine gute Community, die im Endeffekt gut harmoniert und man muss eigentlich trotzdem selten eingreifen.
Ja, bei mir ebenfalls. Also wir bannen vielleicht insgesamt höchstens 2 Leute pro Monat. Und dann davon ist einer halt komplett irgendwie, keine Ahnung, macht halt, spammt die ganze Zeit rum oder sowas. Und ja, jedenfalls ganz, ganz, ganz wenige. Und das funktioniert einfach wunderbar. Und ich muss sagen, ich bin echt glücklich und auch so ein bisschen stolz drauf, dass das alles so gut funktioniert mit so vielen Leuten. Und einfach schön, muss man sagen. Ja. Und falls ihr selber noch nicht auf so einem Discord-Channel wart, könnt ihr da gerne Joes und meinem joinen. Findet ihr zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal oder so. Also bei mir wäre es zum Beispiel auch linuxguides.de zusammengeschrieben. Oder bei dir, du hast linuxumsteiger.net, oder? Als Internetadresse.
So ist es, aber ja. Und ihr findet es aber auch oben bei YouTube in diesem, wie sagt man, Banner. Ne?
Ja,
Da
genau,
sind ja die
da rechts
Links drin
oben.
und da ist auch der Discord-Link drin.
Ja, also bei mir gibt es eigentlich auch unter jedem Video oder sowas den Link zu Discord. Jedenfalls, wenn ihr danach sucht, ihr findet es auf jeden Fall. Da braucht ihr keine Angst haben. Oder ich habe sogar einen Shortlink, fällt mir an. discord.linuxguides.de. Kommst du direkt quasi dann auf meinen Discord-Server. Ne? Ja, genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, weiter geht's. Und oder hast du noch was zu sagen zu dem Thema erstmal grob? Oder?
Nee, ich denke, unsere Meinung kam da gut rüber.
Ja, ich denke,
Also,
das.
wir machen aber trotzdem Werbung für das Ganze. Ne? Also, bei aller Kritik, die man da vielleicht haben kann und muss, ich finde es gut, dass es solche Alternativen zu Facebook, WhatsApp, Twitter und so weiter gibt. Und wenn es mehr Leute werden, die das nutzen, dann hat das eine Chance. Ne? Das Portal an sich reicht ja nicht. Es müssen Leute mitmachen.
Bin ich
Das ist wie
komplett
bei
bei dir.
Discord auch, ne? Wenn du einen Discord-Server hast, wo nur 3 Leute sind, dann wird sich da kein großartiges Gespräch entwickeln.
Außer alle 3 sind sehr gesprächig, aber ist ja meistens
Ja,
nicht der Fall.
ja.
Ja, oder irgendjemand redet mit sich allein oder so. Nee, also ich selber werde mich auf jeden Fall auch auf Okuna dann anmelden, wenn es draußen ist und halt für alle verfügbar ist. Und werde es auf jeden Fall mal austesten, ja, solange die Datenschutzbestimmungen und so weiter halt alles stimmt, bin ich da auf jeden Fall der Letzte, der sagt, nö, ich melde mich da erstmal gar nicht an. Also werde ich auf jeden Fall mal austesten und wir halten euch natürlich hier auch auf dem Laufenden, falls da wieder neue Sachen passieren. Und ja, ich bin gespannt, wann das dann wirklich dann am Ende fertig ist. Ich denke, so gute 1, 2 Jährchen dauert es noch.
Oh ja, auf jeden Fall. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass da über Nacht was passiert. Ne? Also das ist ja bei Facebook auch nicht so gewesen und auch nicht bei Twitter. Und es gab auch vorher schon Social-Media-Kanäle, die teilweise auch wieder verschwunden sind, weil die Leute dann irgendwie Facebook plötzlich besser fanden. Ne? Es gab ja vorher, wie hieß das noch?
SchülerVZ oder
Ja,
sowas.
genau, das war eigentlich der Anfang. Das spielt ja heute überhaupt keine Rolle mehr. Hat am
Nö.
Anfang jeder benutzt. Also, warum kann das nicht vielleicht theoretisch jetzt auch damit passieren? Man weiß es ja nicht.
Ja, zum Beispiel, wenn man sich jetzt Twitter anschaut, ich glaube, Twitter war nicht immer so erfolgreich, wie sie jetzt sind. Ich glaube, auch mit Donald Trump, der twittert ja die ganze Zeit, kam, glaube ich, schon viel, viel mehr Popularität auf Twitter. Jetzt hat ja gefühlt jeder Politiker einen eigenen Twitter-Account, teilt da seine Nachrichten mit und das muss ich sagen, finde ich eine richtig coole Sache. Und früher war ja Twitter so ein bisschen immer ein bisschen vielleicht mit Konkurrenz in Facebook gestanden, wenn man so will, auch wenn beide unterschiedliche Konzepte verfolgt haben. Und jetzt am Ende, muss ich sagen, hätte ich vor ein paar Jahren nicht geglaubt, weist, glaube ich, Twitter teilweise mehr Nutzer auf als Facebook selber. Irgendwie, ja, Facebook hat sich halt ein bisschen, naja, haben sich halt ein bisschen verkackt, jetzt mal umgangssprachlich gesagt. Ja, es ist unglaublich, wie man so eine große Firma oder so eine große Plattform, ja, so zerstören kann. Naja, aber wissen wir Deutsche mit Volkswagen ja zum Beispiel auch, von daher Ja, wir haben da auch gute Erfahrungen mit, ne? Nein, Spaß.
Ja, Twitter-Kanäle haben wir beiden ja auch, ne, im Übrigen.
Ja,
Und
stimmt.
also für den schnellen Austausch und dass ich schnell mal sage, was los ist. Ich habe heute zum Beispiel, morgen habe ich schon gepostet, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen, ne? Das ist einfach nur so eine kurze Information, da muss man auch nicht in die Tiefe gehen und die Leute wissen, aha, da ist was.
Genau, oder ja, man informiert gerne seine Leute, scherzt vielleicht manchmal ein bisschen rum sogar, teilt irgendwie, was ich manchmal mache, ist irgendwie einen witzigen Kommentar teilen, den ich irgendwie unter einem YouTube-Video von mir gefunden habe, oder ja, halt eben auch Ankündigungen und auch eben aber auch mal so irgendwelche Schwenke aus meinem Leben oder so. Jedenfalls, ja, lohnt sich das da auch gerne uns zu folgen. Aber ich glaube, das wird jetzt hier gerade eine reine Werbesendung für uns. Das gibt's ja nicht. Da müssen wir ja mal wieder Inhalt hier bringen, oder?
Naja,
Ja.
man darf ja wohl noch sagen, dass man auf Twitter ist.
Ja, klar, schon.
Hernach fragen die Leute tausendfach, seid ihr eigentlich auch auf Twitter? Ja, und da
Das
muss man
auch.
tausendmal antworten.
Ja, ist schwierig. Ja. Deswegen einmal jetzt gesagt und hoffentlich hat es jeder gehört. Ja, okay. Wollen wir gleich zum nächsten Thema kommen?
Ja, mach.
Ja, zwar wurde jetzt eine Initiative verkündet, die Fedora-Installationen kleiner machen soll und eben Fedora noch weiter entschlacken soll. Ja, ich finde es witzig. Ich glaube, wir hatten bis jetzt jedes Mal Fedora im Podcast, weil die aber auch super cool in der Hinsicht sind und immer neue coole Features rausbringen oder halt Ankündigungen rausbringen oder Neuerungen am Ende, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Fedora tut sich mächtig was. Also wenn man das so betrachtet, auch diese ganze Silverblue-Geschichte und dass das Ganze modular werden soll, ja, das geht schon in eine völlig neue Richtung. Und das wird aber auch teilweise schon sehr kritisiert, ne? Die meisten Leute bekommen es nicht so mit, weil es sich um Fedora dreht, ne? Das ist ja mehr so, ich sag mal, trotzdem eine Randerscheinung, ne? Also wenn Canonical was postet, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit viel größer. Bei Fedora passiert es mehr so im Hintergrund, aber es tut sich mächtig was, habe ich den Eindruck.
Sehe ich genauso. Also ich denke, es tut sich nicht mal so im Hintergrund. Ich denke, Leute, die Fedora verfolgen, die kriegen das natürlich mit. Aber du hast ganz klar recht, es interessieren sich am Ende halt weniger Leute für Fedora. Klar, hat halt eine kleinere Nutzerbasis. Aber ja, ich finde die Neuerungen auch immer super interessant. Also zum Beispiel wollen sie jetzt hier erstens die Installations-ISO um einiges verringern. Die Paketabhängigkeiten untereinander verringern. Ja, zum Beispiel, das Ganze soll dann ab Fedora 32 ja, anfangen, also das voraussichtlich im Mai 2020 erscheinen wird. Und ja, sie wollen halt viel, viel mehr halt auch auf diese Container-Technologie damit setzen und wollen das Ganze halt entschlacken und wahrscheinlich für Container-Technologie einfach noch, ich sag mal, brauchbarer machen und dass da gar nicht so viel andere Ballast mitkommt, sondern halt Fedora so Grund auf und dann wahrscheinlich relativ viel Container-Technologie drauf. Und das ist ein Weg, den finde ich einfach mega cool und hat bis jetzt noch kein Linux so richtig ausprobiert. Also ich kann es immer nur sagen, ich finde das mega interessant und finde ich auch mega stark von Fedora, dass die einfach sagen, ja gut, machen wir mal und bis jetzt in den meisten Sachen ja auch eigentlich ganz gut angekommen, oder?
Ja, es wird natürlich ein bisschen kritisiert, das, was du sagst über die Containertechnologie, die da Einzug hält. Red Hat wird natürlich Flatpaks vorantreiben. Das ist so ein bisschen ein Baby von denen. Und naja, also viele Leute lehnen das ab. Ich habe das in meinen News auch schon öfters mal angesprochen. Und da sieht man dann schon in den Kommentaren, dass welche sagen, also wenn Fedora diesen Weg weitergeht, dann bin ich weg. Also, denn die wollen die Paketquellen, so wie sie sind, eben beibehalten und sind sehr skeptisch, was Containerformate betrifft.
Gibt es ja große Unmut teilweise, beziehungsweise solche
Absolut,
Meinungen,
ja.
ne? Ja. Aber ich denke, die Leute gibt es immer, die halt irgendwie sagen, egal welche Änderung stattfindet, es gibt garantiert Leute, die halt irgendwie sagen, nö, Veränderung, nein, danke. Also jetzt ein bisschen plump gesagt, aber ja, ich kenne eigentlich auch, oder auch auf meinem Kanal gab es halt dann verschiedene Leute, die dann teilweise bei irgendwelchen Aktionen, die ich gemacht habe, irgendwie gesagt haben, nö, ist nichts mehr für mich oder D-Abo oder du bist blöd, so nach dem Motto. Ich glaube, solche Leute gibt's immer, aber ja, am Ende, ich denke, es ist schon so ein kleines Experiment, ja, wie die das am Ende dann schaffen mit der Container-Technologie. Klar, sie ist jetzt da, aber man muss sie dann halt am Ende sinnvoll und richtig einsetzen. Nicht so wie Canonical mit dem Taschenrechner, ja, haben wir ja auch in einem der letzten Folgen gehabt. Das war nicht ganz so vorteilhaft.
Ja, also ich glaube, das Problem bei Containern ist nach wie vor, dass die eben sehr umfangreich sind. Ne? Die Kritik ist ja berechtigt. Wenn ich jetzt ein ganzes System auf Containerpakete aufbaue, dann wird es natürlich sehr aufgeblasen letztendlich. Ne? Und wenn jetzt jemand, es gibt ja immer noch Leute, die sagen, ich habe aber bloß eine kleine Festplatte oder so. Ne? Und da kommt es wirklich auf jedes Gigabyte dann an. Und wenn dann wegen jedem Mist letztendlich dann ein Container installiert werden muss, wo man sagt, das würde ja eigentlich aus den normalen Repos überhaupt keinen Platz verbrauchen. Also wie du sagst, Beispiel Taschenrechner bei Snaps, das ist ja total unsinnig. Ne? Das ist ein Mini-Programm eigentlich und wird durch Snaps so aufgebläht. Ja, die Vorteile liegen natürlich auch auf der Hand. Der Container bringt seine eigenen Abhängigkeiten mit und läuft eben dann. Ne? Das ist wieder die andere Geschichte. Da muss man abwägen.
Ja, dafür muss der Container aber auch richtig konfiguriert sein. Also ich habe auch häufig teilweise Snaps oder Flatpaks gehabt, die einfach unausgereift waren und auch teilweise irgendwelche Funktionen komplett unterschlagen haben. Und das ist dann halt auch wieder ein Nachteil. Aber das gibt's immer seltener, muss man sagen. Also wird immer mehr drauf geachtet. Und meistens oder viele Hersteller mittlerweile kümmern sich auch selber dann um den Flatpak bzw. Snap-Support und genau, lassen das dann keine Community-Mitglieder mehr machen. Und ja, dadurch steigt natürlich in gewisser Weise meistens dann die Qualität, weil die ja das Programm halt einfach besser kennen dann. Na?
Also was viele Anwender, glaube ich, oft nicht verstehen, ist, dass sich solche Sachen in einem ständigen Entwicklungsprozess befinden. Also ein Flatpak ist noch nicht fertig, die ganze Technologie. Ne? Wir beobachten momentan, wie sich das entwickelt, bei Snaps genauso. Und deswegen gibt es natürlich auch Probleme. Ne? Deswegen kann man auch kritisieren, das und das und das ist noch nicht gut. Aber wir sind noch nicht am Ende des Wegs. Das muss man immer bedenken. Und von daher bin ich eher optimistisch gestimmt, muss ich sagen.
Ich auch auf jeden Fall. Also, ich sage mal so, die ganzen Programme auf Flatpak, Snap und so weiter müssen sich noch entwickeln. Wobei sowohl Snap als auch Flatpak von der Technologie her selber mittlerweile die Version 1.0 überschritten haben. Jedenfalls bei Flatpak weiß ich es ganz genau, bei Snap weiß ich es nicht so genau. Warte mal, ich kann da mal Just for Fun schauen. Ich habe hier auch Snap drauf auf dem Rechner. Snap-Version. Ich hoffe, das unterstützt er. Ja, schau, Snap-Version schon 2.39 habe ich jetzt hier gerade drauf. Ja gut, von daher, die haben schon die Version 1.0 hinter sich. Flatpak hat die, glaube ich, seit einem Jahr oder sowas hinter sich. Und ja, so selber sagen die sich halt selber, die Technologie ist bereit für den großen Einsatz. Aber dieser große Einsatz muss dann halt auch erstmal generiert bzw. konfiguriert bzw. halt am Ende entwickelt werden und halt am Ende auch genutzt. Aber ich denke, bin da auch auf jeden Fall sehr positiv gestimmt, ja. Auch wenn manche so sagen, habe ich zum Beispiel auch letztens wieder einen Kommentar sogar, glaube ich, unter unserem Podcast gefunden, wo er halt gemeint hat, ja, dass das Ganze ja einfach nichts ist, ja. Ich glaube, er war schon noch ein bisschen früher aus der Linux-Welt, hat halt gesagt, ja, normalerweise installiert man halt ein Programm mit APT oder halt mit Pacman oder was man halt auch immer nutzt, halt mit dem Paketmanager und schaut, dass da halt so alles funktioniert und dies und jenes und so holst du dir ja alle Bibliotheken dreimal runter und das ist ja alles gar nicht so nötig und er hat das relativ kritisch gesehen, was ich in der Hinsicht nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen, nachvollziehen konnte, weil Flatpak ja selber gut, sie bringen manchmal Abhängigkeiten doppelt mit quasi, dann über die Programme gesehen, aber dafür läuft halt alles auch problemlos und macht halt alles sehr, sehr viel einfacher. Und das ist meiner Ansicht nach ein viel, viel größerer, oder hat am Ende einen viel, viel größeren Stellenwert, als dass irgendwie ein paar Bibliotheken doppelt sind. In unserer Zeit ist ja Gott sei Dank Speicherplatz sehr, sehr billig mittlerweile. Auch bei den SSDs geht es ja mittlerweile super gut. Und von daher denke ich, ja, ist das schon alles okay so, beziehungsweise öffnet uns halt viel, viel mehr Möglichkeiten und auch wieder am Ende eine größere Community oder größere Nutzerschaft, die sich vielleicht am Ende für Linux entscheiden oder sich mit Linux beschäftigen, weil halt alles mal wieder ein bisschen einfacher geworden ist.
Also ich sehe diese Formate einfach im Moment als Ergänzung. Also ich bevorzuge auch, wenn es etwas in den Paketquellen gibt, dann nehme ich das erstmal daraus und schaue, ob es funktioniert. Wenn es das tut, mache ich mir keinen Kopf über Flatpaks oder Snaps. Ne? Wenn ich aber merke, da brauche ich jetzt etwas und in den Paketquellen ist es einfach nicht da oder es ist eine alte Version, ich will aber die neue Version, dann würde ich als Ergänzung eben auf Flatpak zurückgreifen. Aber nicht jetzt im Moment, dass ich sage, ich baue mir mein ganzes System mit Flatpaks oder Snaps auf. Na, das würde ich jetzt nicht machen. Und wie gesagt, ich würde es nicht mit einem Taschenrechner machen.
Nee. Ja, also das ist halt immer so die Abwägung. Ja, also.
Und weißt du, und das ist genau der Punkt, warum das dann teilweise so negativ gesehen wird. Das hat auch mit solchen Meldungen zu tun, die natürlich Canonical verschuldet. Ne? Das bleibt dann hängen. Die kommen jetzt daher und zwingen einen, ein Snap für einen Taschenrechner zu verwenden. Und das alleine, diese Meldung ist schon negativ. Ne? Die ist negativ behaftet. Und es lenkt dann vom Eigentlichen ab. Das finde ich schade.
Auf jeden Fall. Also bin ich komplett bei dir. Ja, kann man gar nicht viel mehr dazu sagen. Also ich selber halte ja halt Snap für eine riesen Chance, aber man sollte es nicht übertreiben, wie zum Beispiel dem Taschenrechner oder so. Aber ja, diese ganzen Container-Technologien werden ja auch auf die einzelnen Distributionen teilweise angepasst. Manche entscheiden sich für Snap, die meisten doch eher, glaube ich, sogar für Flatpak. Also ja, Manjaro für beides sogar, das ist eigentlich auch echt eine feine Lösung, finde ich am Ende. Manjaro sagt sich, egal was sich durchsetzt, wir sind darauf vorbereitet. Ja, finde ich eine coole Sache. Jedenfalls zum Beispiel hat jetzt Linux Mint auch angekündigt, dass sie die ganzen Icons und Systemthemen mit Flatpak besser verbinden werden und somit die Themen alle einheitlicher werden und viel, viel einfacher. Ja, also die ganzen Distributionen selber schauen auch selber, dass Flatpak mit ihrer Distro am Ende super funktioniert. Und ja, wie gesagt, man sollte diese Technik sinnvoll nutzen quasi und nicht für irgendwelche Taschenrechner. Ja, aber ich denke, das haben wir jetzt geklärt.
Ich habe ja diese Woche ein Interview geführt mit Philipp Müller und Bernhard Landauer von Manjaro. Ne? Viele von euch werden es vielleicht mitbekommen haben oder haben es auf meinem Kanal auch schon gesehen. Und die haben mir ein bisschen erzählt, warum sie das also jetzt einbauen, weil da gab es schon ein bisschen Unverständnis, was die machen. Die haben jetzt einen eigenen, wie soll man sagen, das nennen sie F-Pacman und das ist so eine Art Software-Store, der also fest eingebaut wird und wo man sowohl Snaps als auch Flatpaks abrufen kann. Und die kann man dann ganz einfach über diesen Store installieren. Und ich habe sie eben gefragt, ja, warum machen die beides? Ne? Andere, wie Linux Mint, hast du ja gerade gesagt, die entscheiden sich ganz klar für Flatpaks und lehnen Snaps ab. Und die sagen eben, sie sind da neutral. Sie wollen dem Nutzer einfach anbieten, was es gibt. Fertig. Und mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Das finde ich irgendwie cool.
Ja, finde ich souverän, sehr souverän. Ja.
Die haben ja auch ein bisschen über das FreeOffice dann gesprochen, das sie jetzt auch mit anbieten. Das ist ja proprietäre Textverarbeitung, also Office Suite. Ne? Und da haben sie auch gesagt, Leute, das gibt's, das ist gut, wir bieten es euch an. Punkt.
Also die sehen das ganz pragmatisch in der Hinsicht, wobei ich jetzt selber das Ganze auch sehr gewagt finde, um ehrlich zu sein. Aber wenn sie sich das damit, ich sag mal, sich damit identifizieren können und sagen, ja, ist eine richtige Richtung, in die wir gehen wollen selber. Sie haben ja da so ein bisschen die Macht. Dann ist es auch alles voll cool. Und ich selber würde mir wahrscheinlich schon LibreOffice wieder installieren. Ich habe tatsächlich mal FreeOffice ein bisschen ausprobiert. Ja, war jetzt, keine Ahnung. muss ich sagen, keine Ahnung. Hat sich schon so ein bisschen, ich sag mal, lasch angefühlt von den Funktionen her und ja, keine Ahnung. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Diese Ribbon-Oberfläche oder so, wie sie es ja auch unter Microsoft Office gibt, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so mein Favorite. Aber gut, ne, ist ja okay, kann da jeder so einrichten, wie er will. Und sagen wir es mal so, man kann ja auch ganz easy LibreOffice installieren. Aber ich denke, was vielleicht in der Hinsicht in Zukunft für die besser wäre, es gibt ja häufiger bei irgendwelchen Distributionen irgendwelche Dialogfenster am Anfang, welchen Browser du denn jetzt willst. Ja, also das heißt, die installieren erstmal standardmäßig keinen vor, oder vielleicht nur einen oder sowas. Und dann kommt erstmal ein großes Fenster. Zu welchem Browser möchtest du denn wechseln oder welchen nutzt du denn am liebsten? Den kannst du mit einem Klick installieren. Und ich denke, so in der Hinsicht könnte man das auch mit den Office-Suites machen quasi. Und
schön, dass du das sagst. Darf ich gleich mal einhaken?
Ja, klar.
Denn das ist der aktuelle Stand der Dinge. So machen sie es jetzt nämlich auch. Also du hast am Anfang ein Fenster bei der Installation von Manjaro. Da steht da entweder keine Office Suite oder LibreOffice oder FreeOffice. Und dann wählst du bei der Installation aus, was du haben möchtest. Du wirst also der ursprüngliche Plan war ja, dass FreeOffice vorinstalliert ist. Und da sind sie jetzt aber wieder weg von dem Gedanken, weil eben der Widerstand in der Community so unfassbar groß war. Und dann haben sie eingesehen, oh, das war jetzt nicht gerade clever von uns. Und deswegen ist es jetzt so.
Ja, perfekt. Also, schau, sie haben einfach nur meine Idee geklaut, so sieht das aus. Nein, Spaß.
Ja, die haben Gedanken gelesen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, cool. Ja. Also, ich denke, so ist auch jeder Nutzer. Kannst du deinen Push-to-Talk ausmachen? Ja. So ist auch jeder Nutzer halt wirklich ja zufrieden am Ende. Klar, die ein oder andere meckern auch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gibt immer welche, die meckern, ist ja klar. Nee, aber ja, ich finde es eine der besten Lösungen, die man damit machen kann. Ja, vielleicht nicht nur FreeOffice, es gibt auch WPS Office und alle anderen Sachen. Vielleicht kann man das ja in Zukunft ein bisschen erweitern. Wobei man da dann halt auch die Sache sieht, dann hat man die Qual der Wahl und weiß nicht, was man nutzen soll. Ne?
Darf ich nochmal einhaken?
Ja, sehr gerne.
Weil du das so schön gesagt hast, gerade eben. Auch das ist im Plan, dass das Ganze erweitert wird. Also das wird ein Framework für Calamares. Da arbeiten auch die Calamares-Entwickler dran mit, dass man also nicht jetzt bloß, was ich vorhin gesagt habe, diese drei Möglichkeiten bei Office hat, sondern es ist auch denkbar, dass man Browser auswählt beispielsweise. Das ist in Arbeit.
Finde ich eine super Lösung.
Du bist genial.
Ich weiß,
du
danke.
Du wusstest es nicht und hast diese Idee schon gehabt, bevor ich es dir gesagt habe.
Ja, schau. Ne? sowas in Lenzi finde ich zum Beispiel auch super. Oder ich finde, was man sich auch viel, viel mehr zu Herzen nehmen sollte, sind solche ausgewählten Software-Center quasi, die nur ausgewählte Software vorstellen, dass man nicht so die Qual der Wahl von Tausenden hat. Zum Beispiel, ich nehme da gerne das Beispiel mit Ubuntu Mate. Ich weiß nicht, wer es schon mal genutzt hat oder wer es schon mal so ein bisschen angeschaut hat. Die haben ja ihre eigene Software-Boutique, heißt das in der Hinsicht. Das heißt, du hast eigentlich alle Software, die du brauchst damit und kannst dann halt mit einem Klick dann halt zum Beispiel einen Video-Editor installieren oder dies oder jenes. Ist quasi so eine aufgeräumte Anwendungsverwaltung wirklich mit ausgewählten Anwendungen. Klar, in der Hinsicht muss man sagen, hat dann jeweils die ein oder andere Anwendung das Monopol. Wobei es, glaube ich, jede, ich sag mal, halbwegs nutzbare Anwendung, die viele Nutzer ansprechen könnte, war auf jeden Fall dabei. Aber du hast halt nicht mal so eine riesige Auswahl. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man irgendwie nach irgendwas sucht in dem Software Center oder wie das auch immer bei der jeweiligen Distribution heißt, kriegst du erstmal deine 20 Vorschläge oder so und du denkst jetzt so, ja, was nutze ich denn jetzt? Und das finde ich da eigentlich gar nicht so schlecht, dass man ja dem Nutzer da so ein bisschen die Auswahl einschränkt und wenn man aber will, dann halt trotzdem jedes andere Paket installieren will. Also für alle Nutzer, die sich gar nicht so richtig auskennen, beziehungsweise gar nicht so viel mit dem PC zu tun haben wollen, für die reicht das vollkommen aus, ist es übersichtlich und ja auch überschaubar. Also ich finde das persönlich eine schöne Sache und ansonsten hast du halt diese große Softwareverwaltung noch dahinter, wo du dann halt jedes andere Paket oder so installieren kannst. Was hältst du davon?
Ja, Ubuntu Mate mit der Software Boutique ist eine gute Sache, vor allem für Leute, die jetzt Einsteiger sind. Ne? Man muss sich ja immer in die Leute versetzen, die vielleicht jetzt sagen, ich will kein Windows mehr, ich will zu Linux wechseln. So, jetzt finde ich ein Ubuntu Mate vor, von dem habe ich gehört. Jetzt gehe ich da rein und dann wird mir schon mal präsentiert, was es so an guten und qualitativ hochwertigen Anwendungen gibt. Das ist eine schöne Sache, hat Ubuntu Mate auch toll umgesetzt, finde ich. Also, und du hast ja darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, alles andere, was dir so in den Sinn kommt, trotzdem zu installieren. Ne? Da, also, weil fortgeschrittene Nutzer, die meckern da manchmal drüber und sagen, ja, das will ich nicht, da fühle ich mich eingeschränkt. Man muss sich einfach versetzen in jemanden, der anfängt. Und für so jemanden ist das gut.
Ja. Genau, genau so dafür ist es ausgelegt und ich finde das eigentlich eine schöne Lösung und sollten sich vielleicht mal mehr Distributionen zu Herzen nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile auch in dem Linux mit Media Team vertreten. Also Clermont Le Préfet hat vor 1-2 Monatsausgaben oder sowas halt geschrieben in den News, dass er halt so ein Media Team quasi eröffnen will, wo man dann halt direkt Insider-Informationen quasi bekommen kann oder halt einen direkten Draht zu den Entwicklern. Und ich glaube, da frage ich tatsächlich mal fürs nächste Mal, wie die sowas, wie zu solchen Software-Boutiquen wie zum Beispiel Ubuntu Mate sie hat, stehen und ob sie sowas vorstellen könnten, sich zum Beispiel für Linux mit einzurichten. Bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, wann kam ich da drauf? Vor 2 Tagen oder sowas. Wurde bis jetzt noch nicht ganz so viel geschrieben, aber ja, man hat die anderen großen englischen YouTuber da auch direkt quasi an der Strippe und so weiter, ist schon irgendwie schon ganz witzig.
Ja, ich will da auch rein, ich habe es bisher irgendwie immer wieder vergessen. Ich habe das auch gelesen, ja.
Ja, ich habe es aber auch lange vergessen. Also ich habe die News, glaube ich, direkt am Tag, wo die rauskam, so gelesen, habe gesehen, ach okay, das muss ich machen. Dann habe ich es wieder vergessen. Nach 2 Wochen oder sowas habe ich dem mal eine E-Mail geschrieben und dann hat das, glaube ich, insgesamt noch mal einen Monat oder so gedauert, bis er mich jetzt hinzugefügt hat. Aber ja, kann ich dir sogar, glaube ich, auch nur empfehlen, Joe.
Ich muss schauen, ob ich diesen Link oder was das war noch mal finde.
Ich glaub, ja, so einen richtigen,
dann können wir uns nachher mal austauschen.
Ja, klar. Ja, so ein richtiger Link war es, glaube ich, nicht. Ich musste einfach nur eine E-Mail schreiben und das war's. Glaube ich jedenfalls. Oder vielleicht war es deswegen, dass es mich so spät hinzugefügt hat, weil ich einfach mich falsch quasi dafür angemeldet habe. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Nee, ich habe es auch schon wieder vergessen, wie es genau war.
Ja, ist ja auch erstmal nebensächlich. Ja, nee, aber da frage ich mal nach. Ich glaube, das interessiert mich. Ja. Tja, dann haben wir das Thema soweit durch, oder?
Ja, Ubuntu Mate wollte ich noch ergänzen, hat ja darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, dass man sich verschiedene, nicht Desktop-Umgebungen, aber wie der Desktop beschaffen ist, auswählen kann. Also du hast dann auf einen Klick entweder so ein Unity-Feeling, das heißt, glaube ich, Mutiny, oder du hast etwas, was so ein bisschen wie Mac ausschaut, na, das heißt, glaube ich, wie heißt das nochmal? Ist egal, aber das hat unten dann irgend so ein Dock, ne, wo diese Icons dann so groß und klein werden. Und das kann man sich auch auf einen Klick letztendlich auswählen. Finde ich auch eine schöne Sache. Ne? Also nichts für Leute, die selber basteln wollen. Ne? Weil die sagen, ich will das sowieso so machen, wie ich es will. Aber wenn jemand sagt, okay, mir hat eigentlich Unity gut gefallen, wie kann ich das jetzt auf Ubuntu Mate nachempfinden? Mutiny. Und man hat's. Das finde ich auch eine gute Sache.
Ist auch echt eine coole Idee. Und die Idee haben ja auch mehrere Distributionen teilweise. Zum Beispiel auch Zorin OS habe ich letztens auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt. Das ist halt eben so ein Linux, genau, was halt, ich glaube, alles basiert auf GNOME 3 und diese ganzen Oberflächen und haben sie dann halt in der Hinsicht so ein bisschen schicker eingerichtet alles und da kannst du halt auch zwischen denen wechseln. Klar, du kannst aber nur zwischen allen verschiedenen Desktop-Varianten wechseln, wenn du den 40 Euro hinblätterst, was ich persönlich ein bisschen viel finde, um ehrlich zu sein. Aber genau, dann kannst du es halt auch so mit einem Klick wechseln, ja. Und ist auf jeden Fall eine schöne Sache, beziehungsweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Die Frage ist, wer verwendet die wirklich ernsthaft? Beziehungsweise ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ernsthaft sage, ach, jetzt habe ich mal Lust auf Mutiny, verwende ich das doch jetzt mal für 2-3 Monate und dann so, ach, jetzt habe ich mal Lust auf macOS, verwende ich mal das für 2 Monate oder so. Ich glaube, das könnte ich mir persönlich auf jeden Fall sehr schwer vorstellen. Oder wie sieht es da bei dir aus?
Nee, ich denke, das ist für Leute, die sich da am Anfang entscheiden wollen. Nicht, dass man jetzt nach 3 Monaten wieder wechselt, das glaube ich auch nicht. Also man ist ja auch ein Gewohnheitstier. Ich könnte mir eben vorstellen, jemand, der jetzt irgendwann Unity nicht mehr hat, weil es ausläuft, ist zwar jetzt 2021, aber immerhin, der will vielleicht etwas Ähnliches haben. Und wenn er es jetzt mit GNOME und Ubuntu nicht so findet, vielleicht möglicherweise mit Mutiny. Und der bleibt ja dann auch dabei, wenn es ihm gefällt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das schwierig vorstellen, aber ich glaube, ich bin einfach nicht drin da in der Hinsicht, beziehungsweise ich habe halt meinen einzigen Desktop gefunden, mit dem ich eigentlich super gut klarkomme.
Ja, ich auch.
Und von daher, welchen Desktop nutzt du eigentlich gerade?
Also auf Linux Mint nutze ich Mate, auf Arch nutze ich XFCE und auf Debian auch Mate. Ja, ich habe ja 3 Festplatten, die ich ja mit 3 verschiedenen Systemen bestückt habe, die alle mehr oder weniger ähnlich eingerichtet sind. Außer bei Arch eben XFCE, weil ich da finde, dass Mate auf Arch nicht so der Brüller ist. Also aus verschiedenen Gründen.
Warum denn zum Beispiel?
Naja, ich finde halt gut, wenn man Arch hat, dass man eine Desktop-Umgebung wählt, wo sich nicht so viel ändert. Also ich stehe jetzt nicht so auf diese ewigen Updates. Bei Mate ändert sich relativ viel, bei Plasma ändert sich relativ viel und da finde ich eben, da hat man ein größeres Risiko, wenn man auf Arch Plasma hat und wenn man XFCE hat, hat man eher seine Ruhe. Das ist eigentlich der Grund.
Das ist schön, ja. Hast du schön gesagt. Ja, nee, bin ich da eigentlich auch bei dir. Also so ganz so viele Veränderungen sind manchmal nicht ganz so gut, beziehungsweise haben wir dann halt auch immer ihre Nach- und Vorteile. Wow, jetzt habe ich es andersrum gesagt. Was nutzt du jetzt zum Beispiel gerade? Welches System?
Linux Mint Mate ist mein Hauptsystem.
Schön.
Das Arch XFCE, das ist so, weil ich einfach Linux als Hobby habe. Und ich will schon wissen, was es Neues gibt, was sich bewegt, was man machen kann. Wie schaut die neueste Version von irgendeiner Anwendung aus und so weiter. Ne? Wie schaut das neueste GIMP aus? Wie schaut das neueste Blender aus und so weiter? Da ist man ja mit Linux Mint vielleicht eher hinten.
Und besonders, wie sieht das neueste XFCE aus, ne?
Ja, das kommt ja im Herbst irgendwann.
Ach stimmt, das kommt sogar, ja.
Ja, nach 3 Jahren Entwicklungszeit.
Und nach 5 Jahren von der letzten Version oder so.
Ja, wobei ich vermute, dass die Veränderungen nicht brutal sind. Also man wird es vielleicht gar nicht so merken. Das ist so unter der Oberfläche wahrscheinlich ein bisschen GTK 3, ne, das ist klar, aber das spürt man ja nicht so. Als bei Mate der Übergang von GTK 2 zu GTK 3 kam, man hat es ja als normaler Anwender gar nicht gemerkt, ne, was da unter der Haube passiert.
Nö, nicht so. Ist es bei XFCE jetzt auch der Fall, dass die jetzt auf GTK 3 umstellen? Oder?
Ja. Ja, das müssen sie ja wohl. Ne? LXDE hat das ein bisschen versäumt. Ne? Die sind nach wie vor auf GTK 2 und deswegen ist LXDE jetzt auch abgehängt.
Ja, die sind ja, das Projekt ist ja quasi beendet irgendwie. Es gibt ja LXQt als Nachfolger und ich muss aber sagen, mir persönlich hat das jetzt nicht so zugesagt.
Nee, leider muss ich sagen. Also das LXQt darf. Ich weiß auch nicht, ich suche immer noch nach der Daseinsberechtigung. Also mögen jetzt andere Leute anders sehen, lasse ich mich da auch gern belehren, aber ich habe es noch nicht so rausgefunden, warum es das überhaupt gibt.
Ja, vielleicht könnte das so sein, dass das so ein bisschen das, zum Beispiel der kleine Bruder von KDE wird, von einem Plasma-Desktop, falls du halt sehr, sehr viele Qt-Anwendungen nutzt zum Beispiel oder auch sehr gerne KDE-Apps oder so, aber nicht so diesen richtig mächtigen Plasma-Desktop haben willst, dann ist LXQt vielleicht eine gute Entscheidung und XFCE ist quasi so der kleine Bruder von der ganzen GTK-Familie, wenn man vielleicht so will. Aber ich glaube, das wäre auch das Einzige, was mir da groß einfällt. Also meiner Ansicht nach macht XFCE schon mehr Sachen besser als LXQt oder so.
Also, kann sich ja noch ändern.
Ja, auf jeden Fall.
Die sind ja auch im Aufbau letztendlich. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns vielleicht ganz einfach per E-Mail oder unter die Kommentare, jeweils wie das bei der Plattform gerade ist, worüber ihr das Ganze hört. Schreibt uns da gerne mal, ob ihr eine Daseinsberechtigung für LXQt zum Beispiel seht oder ob ihr LXQt selber nutzt und was ihr daran cool findet. Also würde mich auf jeden Fall mal sehr gerne interessieren.
Also grundsätzlich muss ich sagen, eine Daseinsberechtigung gibt es immer, wenn es Leute gibt, die das nutzen. Ja, und was jetzt ein anderer davon hält, ist ja völlig egal. Ne? Also was ich denke oder was du denkst über LXQt. Wenn Leute sagen, wir lieben LXQt, dann ist die Daseinsberechtigung gegeben. Ne? Und dann geht es einfach nur darum, dass das Projekt überlebt. Und das ist eben diese Geschichte. Ne? Also ihr habt vielleicht mitbekommen, dass letzte Woche SwagArch leider aufgeben musste. Wieder mal eine Distribution, die es nicht weiter geschafft hat. Und das ist eigentlich das Problem bei diesen ganzen Sachen. Ne? Also wenn es genug Unterstützer gibt, dann überleben die auch. Ne? Also Manjaro wird kein Problem haben zu überleben. Aber wenn es eben wenige Unterstützer gibt und wenige Leute, die es nutzen, dann ist halt irgendwann Schluss. Ne? Und insofern, wenn viele Leute LXQt nutzen, dann wird es überleben. Und wenn nicht, dann nicht.
Ja, schön gesagt. Also ich bin gespannt. Ich denke, es nutzen garantiert ein paar Leute. Aber ich zum Beispiel kenne jetzt aus meiner Community, aus dem näheren Umkreis, keinen einzigen, der,
Ja, ich habe ein paar.
Der Lex gut. Okay, wirklich? Okay,
tatsächlich, schön. Ich habe ein paar, die stehen da auch drauf. Und die sagen, das ist eine gute Sache, das ist schlank. Ist, wie du vorhin auch sagtest, es ist nicht so mächtig und pompös wie Plasma. Und du kannst trotzdem die ganzen Qt-Sachen gut fahren. Ne? Also, okay, für sowas ist es geeignet.
Schöne Sache. Ja, bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie LXQt von der Entwicklung her aussieht, ob die viel machen. Ich schaue mal ganz kurz auf deren Webseite nach. Bin ich mal gespannt, ob die da so viel überhaupt noch weiterentwickeln. Also bei LX.de war es ja so die Sache, wurde irgendwann nicht mehr richtig weiterentwickelt.
Ja, die sind total fleißig. Ja, ja, die sind ja auch eng verbandelt mit Lubuntu. Also das Entwicklerteam arbeitet letztendlich auf Lubuntu 2004 LTS hin. Das ist das Ziel, das eigentliche. Ne? Was jetzt existiert, das sind so Zwischenversionen, aber 2004 soll das Ding stehen.
Ja, zum Beispiel. Also, ja, ich sehe jetzt hier gerade auf GitHub, da wurde richtig viel geändert. Zum Beispiel richtig viele Änderungen vor 6 Tagen gerade. Oder für das letzte Update kam, glaube ich, vor 2 Stunden oder sowas. Das ist wirklich, die sind da sehr aktiv. Hätte ich gar nicht gedacht.
Das war doch, absolut. Da ist ja auch dieser, wie heißt er nochmal? Simon Quigley ist da sehr aktiv. Und der macht seine Sache schon ganz gut.
Gute Frage, noch nie was von dem gehört. Aus wie vielen Leuten besteht eigentlich das LXQ-Team? Wahrscheinlich gar nicht aus so vielen. Also auf GitHub sind 5 aktiv. Einmal PC-Man, wow, Zuyan, Al-Gaida, Chi Yusan Yan, ich hoffe, ich spreche ihn irgendwie ein bisschen richtig auf. Ja, und das Simon Quigley, genau.
Jo. Ja, das Simon Quigley ist mehr oder weniger so die treibende Kraft dahinter.
Ja, der Initiator am Ende, ne?
Ja. Und der hat Visionen, der hat Pläne, der ist engagiert, der ist enthusiastisch. Von daher alles gut.
Ja, so halten auch die Nutzer über einen Blog hier unter Informationen. Also einmal der 26. Februar kam der letzte Blog raus. Okay, schon ein bisschen hinterher. Aber ansonsten 26. Januar war was. Okay, Juli 2018, also ungefähr so alle halbe Jahr kommt fast raus, quasi eine neue Version in der Hinsicht und ist doch eine schöne Sache. Und ja, ich muss mal schön meine Familie da draußen rächen, bin gleich wieder da.
Ja, währenddessen kann ich ja ein bisschen was erzählen, also dass sich das, was bei LXQt passiert, ein bisschen nach den Release-Zyklen von Ubuntu, also Lubuntu richtet. Also man wird sicherlich, wenn jetzt die 10er-Version rauskommt, dann wird man wieder viel von LXQt hören, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ist aber bei Xubuntu auch ein bisschen ähnlich gelagert. Bei Cinnamon hängt das Ganze natürlich mehr oder weniger an Linux Mint, genauso wie Budgie-Entwicklung an Solus hängt. Oh, er ist nicht mehr da. Das kenne ich irgendwo her. Jetzt ist er weg. So hieß es beim Manjaro-Interview. Und dann hat der Bernhard Landauer gesagt, ich war die ganze Zeit da. Ich habe mich wunderbar gehört.
Perfekt, ja. So, jetzt bin ich wieder da.
Ja, siehst du. Schön.
Ach, Mann, meine Familie, die musste es mal ein bisschen lernen alles, würde ich sagen. Das geht ja noch gar nicht so gut. Aber gut. Ach, Mann. Das ist schon besser in meiner Studentenbude. Da ist es wenigstens ruhig. Da kannst du, keine Ahnung, egal wann überhaupt, entweder schlafen alle, schauen irgendwie nur eine Serie oder fahren irgendwie mal zu einer Klausur hin oder so momentan. Aber ansonsten ist da tote Hose. Also abends dann nicht mehr, aber halt den Tag darüber ist ja perfekt. Naja gut, ich entschuldige mich teilweise für die Hintergrundgeräusche. Sollte das nächste Mal hoffentlich besser sein.
Ist nicht zu entschuldigen. Auf keinen Fall.
Na gut, okay, dann muss ich wohl damit jetzt immer leben, ne?
Ja, naja. Da musst du damit leben. Ja, das ist klar, aber zu entschuldigen ist sowas nicht.
Ja, blöd. Schön. Okay. Wunderbar. Ich glaube, dann wären wir eigentlich schon wieder durch für heute.
Das kann gut sein. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, wann wir begonnen haben.
Geht ja super schnell. Ich denke, wir müssen jetzt so auf 55 Minuten oder so sein.
Ungefähr. Ja, wir haben wieder ein bisschen was bequatscht, was uns so aufgefallen ist. Und wie ich mitbekommen habe, wird nächste Woche der Podcast ausfallen, oder?
Ja, nächste Woche wird es wahrscheinlich keine Version geben, weil ich im Urlaub bin und wir wollten jetzt keine Folge nochmal zusätzlich aufnehmen, direkt danach, weil, keine Ahnung, bis dahin hätte es ja neue, ich sag mal, Themen gegeben, die euch wahrscheinlich genauso interessiert hätten. Und wenn ihr da quasi den alten Quark von letzter Woche gehört hättet, das wollten wir euch nicht zumuten so. Und genau deswegen haben wir das jetzt in der Hinsicht mal gelassen. Ne? Oder beziehungsweise wir wünschen euch einfach nächste Woche eine wunderbare Woche, auch ohne Podcast hoffentlich. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall spätestens in 2 Wochen wieder, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, ihr könnt diese Zeit ohne unseren Podcast überstehen und ihr bekommt keine Entzugserscheinungen. Das wollen wir natürlich nicht, aber es hilft nichts. Also wir müssen diese Pause machen.
Ich hoffe es auch, ja. Und falls jemand gar nicht mehr klarkommt, wir haben natürlich auch eine Hotline eingerichtet. Nein, Spaß.
Okay. Naja, wir haben extra einen Seelsorger angestellt, der sich um Leute kümmert, die unseren Podcast vermissen. Ja, und der wird euch dann zur Seite stehen und ihr müsst deswegen jetzt nicht verzweifeln. Also das passt schon.
Man kann dann auch ruhig zu seinen Schwächen stehen. Das ist, geht mir auch manchmal so. Ich werde wahrscheinlich den Podcast aufhören müssen, von daher. Okay.
Tja. Ja, mein lieber Jean, war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern.
Auf jeden Fall, Joe. War wieder wunderschön. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und mal schauen, ob es mit SoundCloud weitergeht, wie gesagt, ne? Was wir ja letzte Folge angesprochen haben.
Ich denke eher nicht. Ich denke eher nicht.
Ich würde auch eher nicht sagen. Aber schauen wir einfach mal nach.
Es bringt einfach zu wenig. Aber ja, es gibt so viele andere Formate, wo man das auch mitbekommen kann. Ja. An erster Stelle sogar YouTube letztendlich.
Genau. Zumal wir den RSS-Feed von SoundCloud ja selber nicht nutzen. Für unseren Podcast haben wir da ja unseren eigenen RSS-Feed, der tatsächlich auch umziehen wird und die Adresse sich ändern wird. Aber da gibt es dann nochmal demnächst irgendwie genauere Infos. Beziehungsweise die Adresse wird sich nicht sofort ändern, wird eine große Umstiegszeit geben. Dann auch auf eine richtige Internetadresse und so weiter, technisch gesehen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und jetzt fahre ich erstmal in den Urlaub.
Okay, ich wünsche dir eine schöne Zeit, mein Lieber. Ich wünsche euch allen da draußen auch eine schöne Zeit. Wir hören oder sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich werde nicht 2 Wochen jetzt Pause machen, deswegen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute.
Macht's gut. Ciao.